Arbeitspsychologie Jackel. Reflexion, Wissenschaft und Praxisbeispiele für Führungskräfte. Stärken Sie Ihre dynamischen Kompetenzen als Führungskraft. Machen Sie sich bereit für die anstehenden Herausforderungen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Minikurs Psychische Belastungen, die Führungskraft als Schlüsselfaktor für motivierende Arbeitsbedingungen. Heute haben wir das Modul Körperliche und seelische Auswirkungen von psychischen Belastungen. Im letzten Modul haben wir uns ja damit beschäftigt, welche Rahmenbedingungen die Mitarbeiterinnen vorfinden sollten, damit sie ihre Arbeit gut erfüllen können und welchen Beitrag sie als Führungskraft dazu leisten können. Heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, welche körperlichen und seelischen Folgen dauerhafte psychische Belastungen nach sich ziehen können. Aber auch, welchen Anteil Anerkennung und Motivation für die Gesundheit haben. Anerkennung ist ein zentraler Faktor für die Gesundheit am Arbeitsplatz. Jeder Mensch strebt sozusagen nach einem Gleichgewicht zwischen dem, was er investiert bei der Arbeit und der Belohnung, die er wieder rausbekommt. Machen wir mal ein Beispiel. Sie arbeiten an einem wirklich wichtigen Bericht für einen der umsatzstärksten Kunden und jetzt will der den doch schon 3 Tage vor der Präsentation lesen und die Zeit läuft ihnen eigentlich davon. Sie bleiben also bis um 9 am Abend im Büro, um nochmal alles Korrektur zu lesen. Und dann ist es endlich geschafft und sie schicken den Bericht der Chefin. Am nächsten Tag in der Teambesprechung, da wird der Bericht überhaupt nicht erwähnt. Sie denken sich einmal nichts dabei, weil gerade viel Stress ist. Und am übernächsten Tag sagt dann die Chefin zu ihnen so nebenbei am Gang, dass der Kunde den Präsentationstermin krankheitsbedingt verschoben hat. Aber eh schon vorgestern. Wie fühlen sie sich denn jetzt? Das ist ein Horror, oder? Es gibt dieses wissenschaftlich bestätigte Modell der Gratifikationskrisen. Demnach ist Arbeit sowas wie ein Tauschprozess. Die Mitarbeiterinnen investieren, also Zeit, Fähigkeiten oder auch Anstrengung. Und sie kriegen Belohnungen dafür raus aus der Arbeit. Sowas wie das Gehalt, auch eine persönliche Weiterentwicklung oder Wertschätzung fallen darunter. Und wenn dieses Gleichgewicht kippt, weil zum Beispiel die Mitarbeiterinnen sich mehr verausgaben, als sie an Belohnung wieder zurückbekommen, dann spricht man von so einer sogenannten Gratifikationskrise. Als soziale Wesen wollen wir Gleichzeitigkeit. Das nennen wir Psychologen auch Reziprozität. Und wenn dieser psychologische Vertrag sozusagen gebrochen wird, dann erlebt man die Situation als unfair. Besonders häufig leiden hier Personen, die auch keine Arbeitsplatzalternative haben oder die in hohem Wettbewerb mit anderen stehen, weil es zum Beispiel gerade darum geht, wer eine Beförderung bekommt. Der Fairness halber muss man natürlich auch dazu sagen, dass es in dem Modell auch um Erwartungshaltungen geht. Wenn man dazu neigt, sich selber oft zu verausgaben oder sich extrem zu engagieren, dann ist das Risiko natürlich höher, eine Krise zu erleiden, weil man immer viel mehr investiert, als man das Gefühl hat, was man rausbekommt. Punkt ist, fehlende Anerkennung kann krank machen. Anerkennung besteht grundsätzlich aus 2 verschiedenen Aspekten. Schauen wir uns das mal an. Erstens, es geht um die Wertschätzung einer Person mit all ihren Stärken und Fähigkeiten, die sie hat. Und zweitens geht es um positives Feedback für ganz spezifische Leistungen, also ein Lob oder ein Danke, zum Beispiel eben für einen Bericht, den man geschrieben hat. Ganz oft höre ich den Satz in Unternehmen, nicht geschimpft ist gelobt genug. Ganz viele Führungskräfte versuchen damit ihren Anerkennungsgeiz zu rechtfertigen. Die haben dann tausende Ausreden, sowas wie, die Leute sollen sich ja nicht dran gewöhnen oder ich werde ja auch nicht dafür gelobt, dass ich meinen Job mache. Wir sind ja nicht im Kindergarten, ich verteile jetzt keine Glitzersticker. Die Leute kriegen ja eh Geld für ihre Arbeit, wieso soll ich da jetzt noch zusätzlich Lob verteilen? Das Thema wird oft ins Lächerliche gezogen, das ist auch leicht. Aber das Bedürfnis nach Anerkennung, nach sozialer Anerkennung, die hat einfach jeder Mensch. Und wenn das fehlt, dann macht das Leute auch krank. Wir haben ganz viele Studien, die belegen, dass Personen, die an eben so einer Gratifikationskrise leiden, ein doppelt so hohes Risiko haben für eine koronare Erkrankung, also sowas wie ein Herzinfarkt oder eine Angina pectoris. Und das ist auch unabhängig von Alter und Geschlecht. Auch das Immunsystem ist dann geschwächt und man ist anfälliger für Krankheiten, wenn man in so einer Krise ist. Zusätzlich hat man auch festgestellt, dass sowohl Männer als auch Frauen dann eher Depressionen haben, wenn sie zu wenig Anerkennungen bekommen. Frauen sind da ein bisschen mehr betroffen. Aber Männer reagieren dafür ein bisschen anders. Männer haben ein höheres Risiko, in solchen Situationen dann alkoholabhängig zu werden oder auch Diabetes zu bekommen als Frauen. Das Erleben von Belohnungen hingegen, das führt zur Ausschüttung vom sogenannten Glückshormon Dopamin. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt besonders anstrengt und auch eine Belohnung dafür erwartet, die man dann nicht bekommt, dann wird eine Gehirnstruktur aktiv, die heißt Insula. Das ist der gleiche Bereich, der auch bei körperlichen Schmerzen aktiviert wird. Also fürs Gehirn ist das eigentlich das Gleiche, wenn ich einen Schlag in die Magengrube bekomme, als wenn ich keine Belohnung dafür bekomme, wenn ich sie eigentlich erwartet habe. Das Gehirn lernt dann natürlich auch, solche Situationen in Zukunft zu vermeiden. Und was heißt das jetzt in der Realität, in der Arbeitswelt? Der Mitarbeiter wird sich dann natürlich in Zukunft weniger anstrengen, damit er gefühlt wieder das Gleichgewicht hat, das, was er investiert hat, und dann eben auch, dass er keine unnötige Energie verschwendet hat, weil er ja schon weiß, möglicherweise kriege ich da auch weniger Anerkennung raus. Und das Problem ist ein Thema für ganz viele Mitarbeiterinnen. Bei der deutschen Stressstudie 2016 ist rausgekommen, dass 39% der Beschäftigten unter mangelnder Anerkennung der eigenen Leistung leiden. Und wenn man sich jetzt nur die Vollzeitbeschäftigten anschaut, dann ist die Zahl sogar noch höher. Ähnlich war das auch bei der europäischen Erhebung über Arbeitsbedingungen. Nur 32% von allen Angestellten haben voll zugestimmt, dass ihr Vorgesetzter ihnen Lob und Anerkennung gibt, wenn sie gute Arbeit leisten. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, es fehlt fast 70% aller Mitarbeiterinnen hier irgendwas. Und das kann man mal umlegen auch auf ihre eigenen Mitarbeiterinnen. Wenn Sie also weniger Fehlzeiten und gesündere Leute haben möchten, dann kümmern Sie sich wirklich aktiv um das Thema Anerkennung. Was kann ich jetzt als Führungskraft tun? Erstens, schätzen Sie das Fachwissen, indem Sie Ihren Mitarbeiterinnen wirklich auch vertrauensvoll herausfordernde Aufgaben übertragen und nicht immer nur das Gleiche. Zweitens, machen Sie Ihrem Team klar, welchen wichtigen Beitrag die für die Erreichung des Unternehmensziels leisten. Machen Sie ein Bild vom großen Ganzen. Zeigen Sie ihnen, wie Ihre Arbeit, die Arbeit Ihrer Mitarbeiterinnen, sich auch in dieses große Bild einfügt, wofür das Unternehmen dann steht. Drittens, zeigen Sie Interesse an Ihren Mitarbeiterinnen, und zwar in deren Gesamtheit. Gratulieren Sie ihnen zum Beispiel zu Anlässen, sowas wie Geburtstag oder Firmenjubiläum, und merken Sie sich private Details. Sowas wie, dass sie ein krankes Kind gerade zu Hause haben oder welches Urlaubsziel sie im Sommer haben, solche Dinge. Viertens, nehmen Sie Ihre Mitarbeiterinnen ernst. Fragen Sie sie zum Beispiel nach deren aktuellen Stresslevel oder setzen Sie deren Verbesserungsvorschläge um. Agieren Sie wirklich auf Augenhöhe. Fünftens, vertrauen Sie Ihren Mitarbeiterinnen. Die wollen wirklich gute Arbeit leisten und die brauchen dafür keine Kontrolle oder einen Druck durch die Führungskraft. Geben Sie Ihren Mitarbeiterinnen lieber Handlungsspielraum. Sechstens, loben Sie wirklich konkret und individuell, aber echt nur dann, wenn Sie es ernst meinen. Siebtens, und halten Sie auch Blickkontakt dabei, das wirkt viel ehrlicher. Geben Sie auch dreimal mehr positives Feedback als negatives Feedback. Ich weiß, wir sind seit unserer Schulzeit gewohnt, dass wir vor allem über Fehler reden und hier negatives Feedback geben, aber ganz, ganz viele Leute, die wünschen sich auch mal ein positives Feedback über das, was sie gut machen. Und zu guter Letzt, erkennen Sie auch Ihre eigenen Leistungen an, weil gute Führung beginnt immer auch bei sich selber. Anerkennung geben ist echt kostenlos und jede Führungskraft, auch Sie, Sie haben täglich die Chance, hier irgendwas richtig zu machen. Und das Einzige, was Sie wirklich dafür investieren müssen, das ist Zeit, auch wenn ich weiß, dass das eh schon schwer genug ist. Kleiner Zusatztipp, belohnen Sie auch kein gesundheitsschädigendes Verhalten bei Ihren Mitarbeiterinnen. Es gibt Leute, die dazu neigen, sich extra reinzuhängen, länger bleiben, keinen richtigen Urlaub machen. Aber das schadet Ihnen bzw. der Organisation auf Dauer, als es Ihnen kurzfristig jetzt als Führungskraft nützt. Zeigen Sie Wertschätzung gegenüber der Gesundheit Ihrer Mitarbeiterinnen und achten Sie auf ein gesundes Maß an Motivation. Aber die Betonung liegt dabei wirklich auf gesund. Gewinnen Sie Motivation durch Anerkennung. Belohnungen zu geben zeigt auch ganz deutlich an, welche Verhaltensweisen man als Führungskraft in Zukunft vermehrt sehen möchte. Also wenn Sie sowas sagen wie, danke, dass Sie sich gestern so schnell um die kurzfristige Kundenanfrage gekümmert haben oder Ihr Beitrag zum letzten Projektbericht, der war wirklich gut recherchiert. Bei solchen Aussagen kann man ja sehr gut rauslesen, welche Kriterien die Führungskraft anlegt und was auch in Zukunft dann erwartet wird. Also eben in dem Fall kurzfristige Auftragsbearbeitung oder eine ausführliche Hintergrundrecherche. Und solche klaren Ziele, die sind echt auch motivierend. Haben Sie auch manchmal Angst, dass Ihre Mitarbeiterinnen vielleicht faul werden könnten, wenn man sie sozusagen zu viel lobt? Dann fragen Sie sich, sind Sie selber schon mal faul geworden, wenn Sie Anerkennung erfahren haben und wenn irgendwer Sie gelobt hat? Eben, das passiert in der Realität nicht, sondern man freut sich und wird das dann eher noch viel mehr zeigen. Wann ist Vorsicht geboten? Anerkennung ist dann nichts wert, wenn man miteinander in keinem guten Verhältnis steht. Weil wenn man sich gegenseitig nicht leiden kann, dann bedeuten einem die Worte des Gegenübers entweder gar nichts oder noch schlimmer, man unterstellt dem anderen böse Hintergedanken, wenn man einen lobt und ist ein bisschen immer skeptisch. Mitarbeiterinnen finden lobende Worte übrigens auch dann seltsam, wenn es für die Führungskraft ungewöhnlich ist, das anzusprechen. Das wirkt dann oft gekünstelt. Also ganz viele Mitarbeiterinnen erzählen mir dann sowas wie, ja, man merkt dann immer, wenn der Chef auf Führungskräfteschulung war, weil dann ist er 2 Wochen nett zu uns. Und positives Feedback ist auch dann unpassend, wenn Sie als Führungskraft im Arbeitsalltag eigentlich keinen Kontakt zu Ihren Mitarbeiterinnen haben. Und wenn Sie deren persönliche Leistung gar nicht beurteilen können, dann ist das sowas wie die netten Worte vom Vorstandsvorsitzenden bei der Firmenweihnachtsfeier. Das ist eh nett, aber in Wirklichkeit ist es wertlos, weil die Mitarbeiterinnen wissen, dass da total viele Worthülsen nur sind. Was sind die Auswirkungen von psychischen Belastungen? Nicht nur fehlende Anerkennung kann Mitarbeiterinnen krank machen. Auch Arbeitsbedingungen wie die Arbeitsumgebung, die Tätigkeit, die Organisation und das Sozialklima, die haben einen echt großen Einfluss auf uns. Schauen wir uns das mal für jeden der Bereiche getrennt an, welche Auswirkungen die einzelnen Stressoren auf die Gesundheit der Mitarbeiterinnen haben können. Beginnen wir mal mit den Folgen von belastenden Aufgaben. Das größte Gesundheitsrisiko in dem Zusammenhang besteht bei geringem Handlungsspielraum. Wenn man selber zu wenig entscheiden kann, wie man eine Aufgabe erledigt, und gleichzeitig sind aber die Anforderungen sehr hoch an mich, dann hat man während der Arbeit einen höheren Blutdruck und ein 140%ig erhöhtes Risiko für einen Arbeitsunfall. Boah, das ist echt viel. Und daraus ergibt sich dann auch schon der erste Ansatzpunkt für Sie, wie Sie Ihre Mitarbeiterinnen gesundheitlich unterstützen können. Erweitern Sie so gut wie möglich deren jeweiligen Handlungsspielraum. Lassen Sie die Mitarbeiterinnen Aufgaben eigenständig erledigen und nach deren eigenen Vorstellungen abarbeiten. Das erhöht langfristig auch die Arbeitszufriedenheit. Und die Mitarbeiterinnen haben wahrscheinlich auch sehr viel mehr Expertise als Sie persönlich in dieser Fachaufgabe. Das heißt jetzt nicht, dass jeder machen soll, was er will. Aber wenn das Ziel klar vorgegeben ist, dann wissen vor allem die erfahrenen Mitarbeiterinnen eh am besten, wie man dieses Ziel schnell erreichen kann. Und dazu braucht es dann keine Detailkontrolle durch Sie als Führungskraft. Also dieses Micromanaging, das macht Leute wirklich krank. Natürlich kommt es jetzt von Mitarbeiter zu Mitarbeiter darauf an, wie viel Freiheit der Einzelne oder die Einzelne braucht, aber Sie haben mit Sicherheit das richtige Gespür für Ihre Leute. Der größte Stressfaktor ist übrigens der Umgang mit schwierigen Kunden oder Patienten. Das nervt die Leute in der EU am meisten. Mehr als die Hälfte aller Organisationen sind davon betroffen und das zieht sich echt durch alle Branchen. Also nicht nur das Gesundheitswesen, wenn Sie jetzt an Krankenhäuser denken, das betrifft auch den Handel, das betrifft aber auch Produktionsbereiche. Auch die haben natürlich mit Kunden zu tun. Und es gibt Jobs, wo Mitarbeiterinnen Emotionen zeigen müssen, die sie selber gar nicht erleben. Also zum Beispiel, wenn man lächeln muss, obwohl man eigentlich selber gar nicht gut drauf ist. Das kommt eben zum Beispiel bei Verkäuferjobs immer wieder vor. Oder wenn man jemanden helfen muss, den man eigentlich super unsympathisch findet. Das gibt es zum Beispiel im Pflegebereich, wenn Sie daran denken. Oder man muss in der öffentlichen Verwaltung oder als Polizist höflich bleiben, obwohl man selber gerade voll beschimpft wird. Dann gibt es einen bewiesenen Zusammenhang zu diversen psychischen Beschwerden, eben sowas wie Stress oder Burnout. Sie denken sich jetzt vielleicht, Gebete, das gehört zum Job dazu, dann muss man halt den Job wechseln. Aber für ganz viele Leute ist das echt nicht möglich, die haben vielleicht gar keine Alternative. Und als Führungskraft können Sie denen trotzdem helfen. Entwickeln Sie zum Beispiel mit Ihren Leuten eine klare Vorgehensweise. Wie weit muss ich mir was von Kunden gefallen lassen? Wann darf ich mir die Unterstützung vom Chef oder der Chefin holen? Und schauen Sie drauf, dass Ihre Mitarbeiterinnen nicht stundenlang allein den Blicken von anderen ausgesetzt sind. Die müssen sich auch mal zurückziehen können, zum Beispiel in einen Pausenraum. Oder man wechselt die Aufgaben durch. Einer macht mal die Kundenbetreuung und nach einiger Zeit kann man wechseln und dann das Backoffice übernehmen oder vielleicht auch im Lager aushelfen. Gut, das war jetzt zum Thema Arbeitstätigkeit. Schauen wir vielleicht zum zweiten Punkt, den Folgen von schlechter Arbeitsorganisation. So, jetzt haben wir uns mit den Auswirkungen beschäftigt von Arbeitstätigkeiten. Kommen wir vielleicht zum zweiten Punkt, den Folgen von schlechter Arbeitsorganisation. Und eine ganz zentrale Rolle spielt da die Arbeitszeit. Es hat sich nämlich gezeigt, dass lange Arbeitszeiten, also auch viele Überstunden, auf Dauer zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen können. Im Speziellen führt das zu einem hohen Blutdruck und zu einem erhöhten Herzinfarktrisiko. Und auch Diabetes Typ 2, also dem sogenannten Altersdiabetes, das hat auch den Verdacht, dass es einen Zusammenhang gibt mit langen Arbeitszeiten. Und die Beschwerden nehmen mit der Arbeitsdauer auch immer weiter zu. Wenn man so durchschnittlich 35 bis 44 Wochenstunden arbeitet, also so ungefähr Vollzeit, dann klagen auch ungefähr 20% der Beschäftigten zusätzlich über Schlafstörungen und weitere 5% klagen auch über Rückenschmerzen. Aber auch die psychischen Erkrankungen durch lange Überstunden konnten in vielen Studien nachgewiesen werden. Vor allem geht es da um das Auftreten von Depressionen. Wobei nicht nur die Arbeitsdauer Depressionen hervorrufen kann, sondern auch eine anhaltende Arbeitsintensität. Wenn man sich jetzt die Auswirkungen von der wöchentlichen Arbeitszeit zusätzlich unter dem Aspekt vom Alter der Leute anschaut, dann zeigt sich, dass vor allem die Gruppe der 40- bis 54-Jährigen verstärkt dann auch noch Magenbeschwerden hat. Bei einer Vollzeitbeschäftigung steigt das Risiko für Magenbeschwerden in der Gruppe, also von den 40- bis 54-Jährigen, um 12% an. Das ist wirklich viel. Und noch eine Erkenntnis: Je weniger Pausen die Mitarbeiterinnen haben, desto stärker fallen dann diese Beschwerden aus. Das ist jetzt nüchtern betrachtet nicht unbedingt überraschend, oder? Ich meine, je länger ich arbeite, desto weniger habe ich Zeit für Erholung und Regeneration. Und das sind die beiden Ressourcen, die produktives Arbeiten in Wirklichkeit erst ermöglichen. Als Führungskraft haben Sie deswegen auch die Aufgabe zu schauen, dass Ihre Mitarbeiterinnen regelmäßig Pausen machen können und das eben auch nutzen. Drittens, schauen wir uns das Sozialklima an. Auch das hat große Auswirkungen auf die Gesundheit. Fehlt den Mitarbeiterinnen ihre soziale Unterstützung, dann steigt das Risiko für Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Soziale Unterstützung, damit meine ich jetzt sowas wie Vertrauen von anderen bekommen, konkrete Hilfestellungen bekommen oder auch Ratschläge und die gefühlte Wertschätzung. All das ist sowas wie soziale Unterstützung. Und das zu erleben ist echt ganz wichtig für die psychische Gesundheit. Niemand arbeitet auf Dauer gern ständig allein und ist auf sich gestellt. Personen, die sich sozial nicht unterstützt fühlen, die erkranken 1,44 mal häufiger an Depressionen als unterstützte Personen. Ein weiteres Problem ergibt sich, wenn mir nicht ganz klar ist, welche Erwartungen jemand an mich hat. Also wenn ich zum Beispiel als Vertrieblerin nicht weiß, ob mein Chef von mir will, dass ich alle Kunden immer gleich behandeln soll oder ob ich Stammkunden spezielle Konditionen anbieten soll. Oder anderes Beispiel, wenn ich als Projektassistentin kein Feedback zu meinem Bericht bekomme und ich nicht weiß, ob ich die Erwartungen von meinem Chef erfüllt habe. Dann nennen wir das in der Arbeitspsychologie Rollenunklarheit. Es gibt noch eine zweite Variante, nämlich ist es auch blöd, wenn es einen sogenannten Rollenkonflikt gibt. Das heißt, wenn widersprüchliche Erwartungen da sind. Auch dazu vielleicht mal ein kleines Beispiel. Als Ärztin erwarten Patientinnen von mir, dass ich ihnen gut zuhöre und ihnen dann auch noch geduldig erkläre, welche Krankheit sie haben und was sie jetzt machen sollen. Gleichzeitig erwarten die Patientinnen aber auch kurze Wartezeiten. Und mein Arbeitgeber, zum Beispiel das Krankenhaus, der erwartet von mir, dass ich möglichst viele Patientinnen in einer Schicht behandle. Und das passt überhaupt nicht zusammen. Wenn Mitarbeiterinnen an so einem Rollenkonflikt oder einer Rollenunklarheit leiden, dann fördert das die Angst, Gereiztheit, Anspannung und kann im schlimmsten Fall sogar in Depressionen enden. Die Risiken von negativen Auswirkungen von der Arbeitstätigkeit, der Arbeitsorganisation und dem schlechten Sozialklima haben wir jetzt gerade schon besprochen. Aber wie schaut es aus mit den Auswirkungen von der Arbeitsumgebung? Da sind vor allem die Temperatur und die Umgebungsgeräusche, die die Mitarbeiterinnen negativ beeinflussen können. Schauen wir uns mal das Thema der Temperatur an. Der Mensch ist kognitiv am leistungsfähigsten, wenn die Umgebungstemperatur irgendwas zwischen 18 und 21 Grad hat. Je höher die Temperatur, in der wir arbeiten müssen, beziehungsweise je weiter die Temperatur halt von diesem Bereich abweicht, desto größer ist auch unser Leistungsverlust. Also wenn wir zum Beispiel Temperaturen haben von über 26,5 Grad, dann sinkt unsere Aufmerksamkeit beispielsweise um etwa 14%. Und je länger wir diese Temperaturen aushalten müssen, desto weiter sinkt auch die Aufmerksamkeit. Und das kann man schon mal schnell erreichen in einem Büro im Sommer, wenn es keine Klimaanlage gibt. Achten Sie daher vor allem im Sommer darauf, dass Ihre Mitarbeiterinnen ideale Raumbedingungen vorfinden. Vor allem dann, wenn Sie ständig gute Denkleistungen von ihnen erwarten. Wenn man jetzt keine Klimaanlage hat, dann können Sie zum Beispiel auch die Bekleidungsvorschriften lockern. Oder Sie lassen Ihre Mitarbeiterinnen schon zeitig in der Früh beginnen, damit sie auch früher heimgehen können. Ich kenne einige Leute, die lieber um 6 Uhr in der Früh anfangen, aber eben dann nicht zur Hitze um 15 Uhr dann eben noch immer im Büro sein müssen. Und machen Sie auch selbst längere Pausen zwischendurch. Vielleicht spendieren Sie auch mal ein Eis in der Mittagspause oder sowas. Schauen wir uns mal das Thema der Lautstärke an. Da sind die Erkenntnisse auch wenig überraschend. Je lauter es in meiner Umgebung ist, desto weniger leistungsfähig bin ich. Das ist jetzt nicht überraschend und das kennt wahrscheinlich eh jeder von Ihnen, der sich mit anderen Leuten das Büro teilt. Spannend ist in dem Zusammenhang vielleicht, dass die sprachliche Geräuschkulisse hier störender wirkt als nicht sprachliche, irgendwelche anderen Geräusche. Das ist auch der Grund, warum viele Leute gerne neben der Arbeit das Radio laufen lassen, aber total genervt sind, wenn daneben irgendwelche Kolleginnen laut telefonieren. Das ist fürs Gehirn einfach was ganz was anderes zum Verarbeiten. wie Sie jetzt diese ganzen Auswirkungen von den belastenden Arbeitsbedingungen gehört haben. Haben Sie dabei vorrangig an die Arbeitsplätze Ihrer Mitarbeiterinnen gedacht? Oder haben Sie sich vielleicht auch manchmal gedacht, das kommt mir sehr bekannt vor? Das geht mir in meinem Job nämlich sehr ähnlich. Wenn Sie jetzt zu denen gehören, die auch an Ihre eigene Gesundheit gedacht haben, super. Weil schließlich haben wir auch im Modul 1 schon gehört, dass Sie eine starke Vorbildwirkung auf Ihre Mitarbeiterinnen haben. Nur wenn Sie selber auf sich achten, dann können Sie auch glaubhaft vermitteln, dass Ihnen das Wohlbefinden Ihrer unmittelbaren Mitarbeiterinnen am Herzen liegt. Die meisten Führungskräfte befinden sich so in einer Sandwich-Position. Das heißt, sie haben auch selber Führungskräfte nochmal über sich, die ihre eigenen Arbeitsbedingungen mit beeinflussen. Sowohl negativ wie positiv. Und auch als Führungskraft sind sie ganz normalen psychischen Belastungen ausgesetzt. Nehmen Sie sich mal kurz Zeit und überlegen Sie, was denn Ihre Hauptstressoren in Ihrem Arbeitsalltag sind. Sind es vielleicht die häufigen Unterbrechungen? Oder sowas wie Ad-hoc-Entscheidungen, die Sie treffen müssen? Müssen Sie manchmal flexibel reagieren und können nicht Ihr geplantes Konzept durchziehen? Oder es ist die geringe Einflussnahme auf Entscheidungen von oben? Haben Sie vielleicht starken Zeit- und Termindruck? Oder wird die Arbeit immer dichter? Es gibt ganz viel, was nerven kann. Und all diese Punkte tragen dazu bei, dass so 20-25% aller Führungskräfte unter psychovegetativen Beschwerden leiden, wie Schlafstörungen, Depressionen, Erschöpfung, Müdigkeit, Reizbarkeit oder Nervosität. Und das ist wirklich viel, das ist fast jede vierte Führungskraft. Vielen Führungskräften macht vor allem die ständige Erreichbarkeit zu schaffen. Denn es findet dann kein Distanzierungsprozess mehr zwischen Arbeit und Privatleben statt. Und die Gedanken über die Arbeit, die reichen dann bis in den Abend hinein, vielleicht manchmal bis zum Zu-Bett-Gehen. Man kann nicht abschalten, ist angespannt, vielleicht können sie auch nicht einschlafen. Ich selbst kenne auch Führungskräfte, die wachen mitten in der Nacht auf und schicken sich dann selber E-Mails mit Notizen, weil sie sagen, sie können sonst nicht mehr einschlafen, weil sie über die gewissen Dinge einfach nachdenken müssen. Depression und Gereiztheit, das kann dann die Reaktion darauf sein. Aber fragen Sie sich mal selber. Lesen Sie einmal pro Woche oder vielleicht sogar noch öfters arbeitsbezogene Mails außerhalb Ihrer eigentlichen Arbeitszeit? Oder sind Sie vielleicht telefonisch erreichbar für Kunden oder Mitarbeiterinnen? Antworten Sie dann auch auf diese E-Mails immer außerhalb Ihrer Arbeitszeit? Wie viel Zeit nimmt denn das Lesen und Beantworten dieser E-Mails außerhalb Ihrer Arbeitszeit ein? Und dann fragen Sie sich, wäre es wirklich so schlimm, wenn man mal bewusst Zeiten einlegt, in denen Sie weder telefonisch noch per Mail erreichbar sind? Also wo Sie einfach alle digitalen Medien abschalten, damit Sie selber auch mal abschalten können? Denken Sie mal dran. Wenn Sie zu wenig Zeit zum Regenerieren einlegen, dann werden Sie auch krank. Und das nützt weder dem Unternehmen noch Ihren Mitarbeiterinnen was. Was können Sie also als Führungskraft tun gegen diese ständige Erreichbarkeit? Sprechen Sie das Thema erstens einmal im Team an. Was ist denn wirklich notwendig? Was ist nicht notwendig? Welche Erreichbarkeit erwarten Sie sich von Mitarbeiterinnen? Und klären Sie auch das Vertretungsmanagement und auch das Wissensmanagement. Wo sind denn zum Beispiel die Informationen gelagert, wenn jemand auf Urlaub geht? Auf was kann ich denn zugreifen und was hat wirklich nur diese eine Person? Und teilen Sie Ihre Arbeit passend zum verfügbaren Personal ein, damit dann auch kein Stress entsteht. Wenn man von vornherein weiß, dass man zu wenig Personal hat für die ganze Arbeit, die anliegt, dann werden natürlich auch die Leute außerhalb von ihrer Arbeitszeit erreichbar sein, die eigentlich sich gerade ausruhen sollten. Drittens. Seien Sie selbst ein Vorbild. Schauen Sie, dass Sie in Ihrer Freizeit selber nicht erreichbar sind und versuchen Sie jetzt nicht, Ihre Mitarbeiterinnen wegen Kleinigkeiten zu erreichen, wenn die dann weg sind. Viertens, und zeigen Sie Wertschätzung, wenn Ihre Mitarbeiterinnen trotzdem erreichbar sind für dringende Fälle. Sagen Sie Danke und schreiben Sie, wenn möglich, vielleicht sogar die verwendete Zeit gut. Wow, das waren heute echt viele wissenschaftliche Fakten. Hoffentlich war auch was Spannendes und Neues für Sie dabei. Wir hören uns dann übermorgen im Modul 3. Dann werden wir gemeinsam eine konkrete Maßnahme für Ihre Mitarbeiterinnen planen. Für motivierende Arbeitsbedingungen. Weil Sie selber sind der Schlüsselfaktor. Für mehr Input besuchen Sie unseren Blog, unsere Facebook-Seite oder unseren YouTube-Kanal. Arbeitspsychologie Jackel. Mit Ihnen, für Sie.